SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum nächsten Buch der SWR Bestenliste im Mai. Auf Platz 2 steht der neue Roman von Antje Ravik-Strubel. Der Einfluss der Fasane heißt der Roman, aus dem S. Fischer Verlag. Und darin geht es um Hella Karl, die das Feuilleton einer großen Berliner Tageszeitung leitet, Beate Tröger. Wie wird denn diese Figur von der Erzählstimme, und da muss man sehr genau sein, glaube ich, beschrieben?
Die Figur Hella Karl wird beschrieben als eine, ja, einerseits im öffentlichen Leben knallharte Journalistin, die es weit gebracht hat. Wenn man aber die Erzählstimme hört, wie Hella Karl im Privaten beschrieben wird, dann haben wir es mit einer Frau zu tun, die höchst unsicher, höchst zweifelnd, höchst leicht zu irritieren ist und sich in ihrer Führungsposition in einer namhaften Berliner Zeitung nicht sonderlich wohlfühlt.
Und sie hat so einen Tick, sie charakterisiert sich ständig selber und erklärt sich selber, wie sie ist. Darüber werden wir bestimmt gleich auch noch sprechen. Es passiert dann was Einschneidendes. Was bringt nun Hellas beruflichen und privaten Alltag durcheinander?
Ja, also es gibt eine Nachricht, dass im fernen Australien der Ehemann einer berühmten deutschen Opernsängerin sich vor der Oper, vor der berühmten Sydney Opera, umgebracht hat. Und die Zeitungsnotiz bringt ins Rollen, dass Hella Karl, diejenige, die einen Artikel über diesen Theaterintendanten geschrieben hat, Intendant zwingt Schauspielerin zur Abtreibung, das ist die Schlagzeile, dass sie Mitschuld an diesem Selbstmord haben könnte. Und, das muss man dazu sagen, sie kommt auch selber ins Zweifeln in diesen introspektiven Momenten, ob da nicht vielleicht sogar etwas dran sein könnte.
Dazu muss man vielleicht noch kurz ergänzen. Hella hat Interviews gemacht mit einer betroffenen Frau. Da gibt es auch Aufzeichnungen dazu. Und nach allem, was sie recherchiert hat, war das schon ein relativ übergriffiger Kerl. Also das war kein Einzelfall, sondern es gibt eine ganze Reihe von Taten. Bevor ich weiter darüber rede, hören wir nun die Lesestelle. Aus der Einfluss der Fasane trägt nun Dominik Eisele vor. Bitte sehr.
Hella trug Mascara auf. Sie strich ein paar Krümel aus den Wimpern, zog den Lidstrich nach, die übliche Routine. So viel Zeit musste sein. Auch an diesem Morgen, da es einen Toten gab. Einen Toten, der sie etwas anging, ob sie wollte oder nicht. Da waren die Umstände seines Todes. Da waren sie und ihre Zeitung und die Vorgeschichte. Da waren die Berühmtheit des Toten, seine prekäre Herkunft, der rasante Aufstieg, der Fall. Da war ihre besondere Beziehung zu ihm, die so besonders vielleicht gar nicht gewesen war. Ihr Nachruf stand heute groß auf Seite 3. Im fernen Australien, der Ehemann einer berühmten deutschen Opernsängerin vor der herrlichen Kulisse der Sydney Opera. Sein überraschendes Ableben war jetzt schon eine Nachricht von gestern. Hella atmete auf. Das Leben war nicht länger als die Zeit, die man verlor. Wie leicht die Toten doch vom Tisch zu wischen waren. Wie flüchtig ihre Schatten. Wie vergänglich noch ihre schlimmste Tat. Fast empfand sie eine leise Verachtung. Sie nahm das Handy vom Hocker, ließ die Gesichtserkennung scannen und öffnete ihren Insta-Account, dann Twitter. Unbekannte beschimpften sie, drohten ihr. Alles Mögliche wollte man mit ihr machen. Man wollte sie beleidigen und bespucken, ihr Haus anzünden, ihr den Schädel einschlagen, sie vergewaltigen und verbluten lassen. Der ganze Unrat, den Menschen in erstaunlich kurzer Zeit produzieren konnten, quoll ihr entgegen. Sie überflog das alles nur flüchtig. Weiter unten entdeckte sie nach kurzem Scrollen, gab es auch Zuspruch, Ansporn, ein paar Worte der Begeisterung, wenn man es großzügig auslegen wollte. Und das wollte Hella. Das brauchte sie an diesem Morgen. Das war die Rüstung für den Tag.
Dominik Eisele las aus dem Roman Der Einfluss der Fasane von Antje Ravik-Strubel, erschien im S. Fischer Verlag, Platz 2 der SWR Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Ein paar Worte der Begeisterung für Heller, wie wir es gerade gehört haben, sind die Rüstung für den Tag. Cornelia Geißler, wird das denn reichen? Und wir ahnen es schon, nein, sie wird wahrscheinlich scheitern. Wie plausibel wird dieses Scheitern erzählt?
Ja, das ist schwierig. Im Grunde gibt es eine Verwandtschaft eigentlich zwischen diesen beiden Figuren, der beiden Romane, zwischen Louis Kreutz und Hella Karl. Weil auch hier habe ich das Gefühl, es könnte eine Satire sein. Und diese Journalistin überreagiert ja in einigen Momenten auf eine Weise, dass ich denke, das meint die doch brillante Autorin Antje Ravik-Strubel so, dass es eine Satire sein soll. Also diese Journalistin hat so ein bisschen merkwürdige Verhaltensweise, also warum sie zum Beispiel morgens das in der Zeitung liest und nicht von ihren Kollegen erfahren hat, das ist schon mal der erste merkwürdige Konstruktionsfehler. Und auch ihre Vorstellung, dass sie einen großen Dreispalter bringt über den Theaterintendanten. Eigentlich sind diese Sachen, die diese ganzen Aufregungen verursachen, gerade im Theaterbetrieb hatten wir ja ziemlich viel in den letzten Jahren, übergriffige Intendanten oder womöglich übergriffige Intendanten, die nur Blicke warfen. Also das wurde ja viel diskutiert, ob ein Blick eben schon ein Angriff ist oder nicht. Und diese Fragen sind verhandelt worden von dieser Journalistin, aber eben, es war da nicht das virale Ereignis, sondern der große Dreispalter in der Zeitung. Und sie weiß, sie ist in einem aussterbenden Gewerbe, Feuilletonchefin, das ist irgendwie absteigender Ast, sagen ihr die Kollegen der anderen Zeitung, die sich mit ihr beim Borchardt offenbar treffen in Berlin. Also sie ist viel unterwegs. Sie war mit diesem Intendanten ganz eng, komischerweise. Einerseits gräbt sie das alles aus und kriegt es heraus. Und wir wissen nachher später, es war alles noch viel schlimmer. Aber andererseits ging sie mit ihm auch aus und zeigte sich gern mit ihm und er sich mit ihr. Und plausibel ist zwar, dass sie unsicher ist und dass sie die ganze Zeit lang damit beschäftigt ist, sich wieder aufzubauen.
Vielleicht gehen wir nochmal auf eine andere Ebene. Tiere spielen in diesem Roman, insbesondere die titelgebenden Fasane, ja eine wichtige Rolle. Die tauchen immer mal wieder auf, flattern durch, so heißt es im Buch Seelische Unterholz. Dennis Scheck, was bietet dieser Roman denn, der vor allem von medialen Erregungswellen erzählt, auf dieser literarischen Ebene sonst noch?
Naja, der Einfluss der Fasane ist im Grunde so eine Art heiteres Capriccio-Gegenstück zu dem Roman Blaue Frau, mit dem Antje Ravik-Strubel den Deutschen Buchpreis zugesprochen bekam und mit dem sie sehr bekannt wurde. Es ist wieder eine Geschichte über sexuellen Missbrauch. Es ist wieder eine Geschichte um Macht. Und ich glaube, das kann man gar nicht genug betonen in diesem Fall. Es ist eine Geschichte über Klassismus. Sie haben die Unsicherheit dieser Feuilleton-Chefin angesprochen. Diese Unsicherheit rührt aus ihrer ostdeutschen Herkunft. Diese Unsicherheit teilt sie mit diesem Theaterintendantin und dieses Rumoren, hat sie denn da ein Unrecht begangen, hat sie diesen Menschen in den Tod getrieben, löst sich ja auf in eine wunderbare Seitensprung-Erklärung. Wir bekommen ja die Erklärung für den Suizid dieses Theaterintendanten, der ganz andere Gründe hat, als es scheint auf der ersten Seite. Es ist eine Mediensatire. Ich habe das sehr gerne gelesen, ich fand es intelligent, ich fand es nuanciert, ich fand es pointenreich. Ich fand es aber aus einer literarischen Halbdistanz. Sigrid Löffler hat sich ja wahnsinnig echauffiert darüber, dass die journalistische Wirklichkeit in diesem Roman nicht eingefangen sei. Naja, das braucht es für mich aber auch nicht. Ich fand, das ist so ein bisschen wie ein Zwischenwerk, würde ich sagen, von Antje Ravik-Strubel, ehe sie Anlauf nimmt zu größeren Gipfelzügen.
Also wenn man jetzt mal kurz auf Sigrid Löffler eingeht, also Sigrid Löffler hat natürlich auf die Pauke gehauen, hat das sogar einen Tiefpunkt ihres literarischen Schaffens genannt, kamen also, glaube ich, deutliche Formulierungen.
Es war eher ein Tiefpunkt von Sigrid Löfflers literaturkritischen Einlassungen.
Aber ein Argument, und darüber sollten wir vielleicht sprechen, scheint mir relativ plausibel. Wie ist diese Hella gezeichnet? Ist die wirklich auf der Höhe ihrer geistigen Kraft oder doch ein bisschen, also das ist ja das, was Sigrid Löffler sagt, zu sehr als tumbe Figur gezeichnet?
Nein, das würde ich nicht sagen, weil wir haben ja diese beiden Seiten von ihr. Wir haben ja diese öffentliche Seite, wenn sie da in der Kantine ist, wenn sie sich mit dieser Kollegin, die immer karrieremäßig ans Leder will, auseinandersetzen muss, wenn sie in dieser entfremdeten Ehe unterwegs ist. Und ich finde, diese dauernde Introspektion, diese dauernde Selbstcharakteristik eigentlich wie ein Kompendium für diese permanenten Angriffe, von denen in der Lesestelle ja die Rede war, ne? Und diese Shitstorms zu kriegen, wenn man in dieser Situation dieser Protagonistin ist. Das ist ja total nachvollziehbar. Also jeder, der bei einer Tageszeitung arbeitet, kennt diese Fluten von Kommentaren und Leserbriefen auf bestimmte Thesen oder Themen, wo die Leute sich einfach drüber erregen. Und diese Beschreibung der starken Erregungskurven in diesen medialen Diskursen ist, glaube ich, was in dem Buch sehr gut eingefangen ist. Weswegen mich das ein bisschen gewundert hat, warum Sigrid Löffler, die ja nun auch seit Jahrzehnten als gestandene Journalistin unterwegs ist, darauf nicht irgendwie Bezug genommen hat und das auch anerkennt, wie schnell sich sowas hochschaukelt. Und da stört mich dann dieses Detail, von dem Cornelia Geißler gesprochen hat, wie sie an diese Anschuldigung kommt, ob jetzt nun über die Zeitung oder über einen Kollegen, ja, mei, da kann man sich drüber streiten, aber dass die Vehemenz dieser Abwehr dieser Frau so gezeichnet ist, wie Antje Ravik-Strubel das tut, finde ich total plausibel. Und da könnte sie, behaupte ich, auch in einem anderen Kontext, der ähnlich streitbar ist, ein Mann sein und sie würde genauso an den Kahn gefahren kriegen.
Ja, ich finde da ist nicht konsequent darin, wie sie diese Figur zeichnet, weil sie sich eben auch gleichzeitig so angenähert hat an diesen Mann, dass sie mit ihm ausging und so weiter. Also das finde ich schon unglaubwürdig, auch für so eine Feuilleton-Chefin. Interessant von der Frage des Klassismus wiederum, also das will ich unbedingt diesem Roman auch zugutehalten, ist diese Geschichte mit diesen Fasanen, diesen wirklich unsympathischen Vögeln, die da immer rumkrächzen. Das ist
anders als die Mosebachschen Kauben.
Ja, das sind ja nicht so...
Nein, das sind Mauersegler.
Ja, diese Vögel dort sind ja im Randgebiet zwischen Berlin und Potsdam unterwegs. Also sie wohnt auf halbem Wege und redet auch mit anderen darüber, dass man Potsdam nicht so richtig ernst nimmt, obwohl da ja nun sehr viel Reichtum versammelt ist heute. Und man hat in Berlin zu tun und sie ist sogar bei der Bundeskanzlerin eingeladen. Also es ist für sie wichtig, dass sie diesen Status hat, ein Haus dort, dass sie so weit gekommen ist, dass sie diese Einladung bekommt zur Bundeskanzlerin und nicht mal ihr Mann, der ein erfolgreicher Architekt ist. Also diese Fragen werden viel verhandelt in diesem Buch und das finde ich sehr subtil eingebaut auch. Und dass sie dann sogar glaubt, eine Schwester im Geiste in ihr gefunden zu haben und lädt sie ein zu einem Gespräch und es stellt sich heraus, das ist so eine identitäre Person, die ihr eine blaue Anstecknadel überreicht und sagt,
wir müssen doch... Die AfD lässt grüßen.
Ja, obwohl es ein Hufeisen ist, also noch ein bisschen friedlicher. Aber diese Punkte sind schon, also da sieht man, wie Antje Ravik-Strubel arbeitet, also dass sie schon Gesellschaft genau beobachtet und da mit reinhaben will.
Auch und wir haben auch noch nicht über diese Ehe gesprochen, diese Ehe, die wirklich nur noch wie so ein Schattenkabinett eigentlich funktioniert, dieser T, ihr Mann, taucht auf und am Anfang sieht das alles noch irgendwie ganz toll aus und sie gehen auch noch regelmäßig miteinander ins Bett. Da kommt dann auch so eine Detail rein, wo ich dachte, nee, also die Feuilleton-Chefin verschläft jetzt nicht oder vervögelt nicht den halben Vormittag mit ihrem Mann im Bett. Dazu ist sie zu wichtig, womöglich. Aber mei, und dann am Ende sagt der Mann irgendwie, ich hau jetzt hier ab und tschüss und das war's und wo er hingeht, verraten wir nicht.
Doch. Aber ja? Er geht ins Kloster.
Ja, ja, also er geht ins Kloster.
Und, apropos, das ist schon sehr lustig.
Und es gibt so eine Art inneren Eskapismus aller Figuren, wo man im Lesen zugleich sich wundert, zugleich aber auch versteht, dass die Situation, in der sie sich befinden, für sie alle irgendwie nicht mehr tragbar ist. Also dieses permanente nach außen etwas sein und nach innen irgendwie bröseln und Kontingent sein, finde ich eigentlich sehr plausibel, nicht nur an der Journalistin, sondern auch an den anderen Figuren in diesem Roman.
Ich habe das mit wirklich großer Freude und Interesse gelesen. Es ist im Werk von Antje Ravik-Strubel, wie gesagt, glaube ich, eher so eine Etappe.
Ja, ich glaube, sie wollte mal zeigen, dass sie auch komisch schreiben kann und Satire und lustig, weil die anderen Bücher sind ja sehr nachdenklich auch. Und ich finde, dass es da nicht ganz gelungen ist. Also mir gefallen die ernsten Passagen in diesem Buch durchaus besser.
Nee, ich finde den Humor schon auch sehr, sehr treffend. Allein die Potsdam-Schilderung. Und das dürfen wir nicht vergessen, es ist die beste Angela Merkel-Schilderung in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, die ich seit langem gelesen habe. Allein dafür lohnt sich's.
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Und es wird auch die Frau nicht von jemandem umgebracht, sondern das Ende geht ein bisschen anders aus. Also die Autonomie dieser Frau ist bei aller Brüchigkeit und bei aller Kontingenz, um wieder auf die ideologische Ebene zu kommen, doch sympathischer und mehr nach meinem Geschmack.
Der Einfluss der Fasane, der neue Roman von Antje Ravik-Strubel, erschien im S. Fischer Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank.